Lipizzaner, Kaiserschmarrn und Skifahren. Das ist das Österreich, das ihr kennt.
Raub, Mord und Totschlag. Das ist das Österreich, das wir euch in diesem Podcast zeigen werden.
Ich bin Dalila.
Und mein Name ist Hanna.
Willkommen zu Mordgeschichten, einem True Crime Podcast mit wahren Kriminalfällen aus Österreich.
Denn es kann nie genug True Crime geben.
Hallo, hallo,
ihr lieben Leute da draußen.
Wir sind zurück
aus unserer kleinen, aber feinen Pause.
Verspätung hätte er gesagt.
Ah ja, Verspätung. Ja, so wie die ÖBB.
Ich weiß aber, dass die meisten wahrscheinlich nicht wissen, dass wir wie weit voneinander getrennt wohnen?
Zu weit, Lila. Zu weit. Mein Herz ist jedes Mal gebrochen.
130, 140 Kilometer.
So viel?
Ja, ja, oh ja, doch.
Ja, ja, wohl, wohl. Ja, ja. Ja.
Und Hanna muss halt immer herfahren, weil das Studio sich in der Steiermark befindet und dementsprechend...
Ja, und die Lila das Haus nicht verlassen will, deswegen muss ich immer...
Genau. Und deswegen ist halt oft problematisch mit den Aufnehmern, aber wir haben es geschafft. Wir
ja, sind natürlich. Zusammen. Für den Podcast tun wir alles.
Und wir haben dafür eine große Bitte an euch. Was haben wir denn heute für eine Bitte, Hanna?
Wir haben die allerwichtigste Bitte. Ihr müsst uns für den Ö3 Podcast Award nominieren. Ja, das ist ganz wichtig, weil wir können erstens einmal als bester Podcast sozusagen, was können wir gewinnen?
Gewinnen, ja, oder?
Diesen Award gewinnen oder bester Newcomer Podcast. Und das ist unsere Chance, weil wir sind ja noch ganz neu, wir sind Newcomer, wir sind Babys in der Podcast-Szene. Und jetzt ist so, dass ihr uns auf der Ö3-Seite nominieren könnt. Da tragt ihr uns ein, warum ihr uns hört. Also da kommt Lieblingspodcast, tragt ihr Mordgeschichten ein. Dann eine Begründung, warum wir euer Lieblingspodcast sind. Ich meine, das ist ja...
Eklar.
Jetzt kann man schreiben, ist ja klar, oder? Da muss ich keine Begründung. Und dann drunter kommt noch ein Feld, wo man der Newcomer des Jahres eintragen kann. Und da tragt ihr uns dann auch einfach ein.
Ja, und mit jeder E-Mail-Adresse könnt ihr das einmal machen.
Genau.
Und... ihr könnt den Link übrigens auch auf unserer Instagram-Seite finden. Ich habe das direkt in die Bio geschrieben, wie man so schön sagt. Link in Bio. Da könnt ihr draufklicken. Oder wir verlinken es euch auch in die Shownotes.
Das machen wir noch zusätzlich.
Genau. Es kommt aber dann übrigens auch noch zum Voting. Also wir sind dann noch nicht fertig mit den Bitten.
Genau, wir müssen euch dann noch weiter nerven, weil das ist jetzt erst die Nominierung, damit wir es überhaupt in dieses engere Voting schaffen. Damit wir dann die Möglichkeit haben, dass wir das auch gewinnen.
Und wir
würden es cool finden, wenn wir so einen kleinen Award haben.
Und wir würden auf jeden Fall dann schauen, dass wir euch noch interessantere Fälle ausarbeiten, noch mehr Zeit darin investieren, weil das ist halt eine Riesenmotivation natürlich.
Na, unglaubliche Motivation. Und weil wir so motiviert sind, Lila, du hast heute einen ewig langen Fall mitgebracht.
Ja, ich habe einen Fall, wo ich relativ viel recherchiert habe, muss ich sagen.
Ja.
Zuerst habe ich mir gedacht, das wird ein bisschen eine kürzere Geschichte und dann habe ich da schon noch zwei Tage Recherche geschrieben, Hanna, boah, das ist die unendliche Geschichte. Aber für mich ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist nämlich ein sehr, ja eigentlich schlimmes Thema.
Um was geht's?
Das erfährst du gleich. Aber ich kann einmal vorwegnehmen, es stirbt heute keiner. Aber bitte nicht, also es wird keiner ermordet. Aber bitte nicht, oh, weil ja immer, wenn ich Podcasts her, denke ich mir, oh, heute kein Mord.
Eigentlich na, total traurig, oder? Wie na, sensationsgeil man ist. Oh.
Ja, schon.
Warum muss denn immer wer sterben?
Aber es ist ein anderer Kriminalfall mit einer ganz, ganz anderen Geschichte und der ist wirklich, wirklich heavy.
Ach, ich bin schon so gespannt.
Deswegen geht hier aber auch eine Inhaltswarnung heraus.
Okay.
Und das ohne Mord.
Was passiert heute hier?
Heute, Hanna, möchte ich dir den bewegenden Fall von Olivia erzählen. Sagt er dir was?
Hm, weiß ich nicht. Muss ich noch warten.
Vielleicht.
Klingelt's.
Ingenieur Helmut Pilhar wurde 1965 in Grünbach am Schneeberg geboren. In Wiener Neustadt ging er in die HTL mit dem Zweig Elektrotechnik und wurde anschließend Softwaretechniker. 1985 lernte Helmut seine spätere Frau Erika kennen. Erika litt bereits zu diesem Zeitpunkt an Schuppenflechte. Und jeder, der die Krankheit kennt, weiß, wie mühsam diese ist. Ich habe ja auch so eine Art Schuppenflechte, aber bei mir ist sie halt unterirdisch. Und die bricht bei mir nicht an der Haut aus, sondern im Körper entzünden sich bei mir Gelenke und alles Mögliche eben. Erika hatte zu diesem Zeitpunkt schon die Hoffnung in die Schulmedizin verloren. was ich natürlich nachvollziehen kann. Weil wenn man dauernd unter Schmerzen leidet, ist das halt nicht einfach. Dazu kommt, dass es damals noch nicht die guten Therapiemöglichkeiten von heute gegeben hat. Die PatientInnen wurden einfach mit Cortison behandelt. 1990 heiratete Pilha seine Frau Erika und insgesamt haben die beiden drei Kinder. Eines davon ist Olivia. Olivia wurde 1988 in einer alternativen Geburtenklinik geboren, da Pilha und seine Frau der Meinung waren, bei der Geburt ihres Sohnes Alexander im LKH Wiener Neustadt nicht ausreichend genug versorgt worden zu sein. Erika hätte dort wehenförderndes Mittel bekommen, obwohl der Muttermund noch nicht genug offen war. Sie hätte die Wehen nämlich wegatmen müssen und das sei halt die Hölle gewesen, bis Alexander endlich geboren wurde.
Den Schmerz einfach wegatmen, also ist ein super Tipp.
Das frage ich mich irgendwie auch immer, wie das funktionieren soll. Aber wir haben ja noch keine Kinder.
Das stimmt auch wieder.
Das Kind sei sofort von der Mutter entfernt worden und in einen Brutkasten gelegt worden. Erika sei erschöpft gewesen und hätte das alles über sich ergehen lassen. Anschließend hätte ein junger Arzt und seine Assistentin sie zugenäht und sich noch dabei Witze erzählt. Also Helmut fand das unfassbar. Und zu diesem Zeitpunkt stand für ihn fest, nie wieder eine Geburt in so einem Krankenhaus. Als Erika schließlich mit Olivia schwanger war, ging sie in eine Klinik ins Burgenland. Um genauer zu sein, nach Oberpullendorf. Für mich hat sich das eher nach einer normalen Privatklinik angehört, wo man sich in ein Wasserbecken setzen kann, an einer Sprossenwand festhalten kann und so weiter eben. Also quasi alles, was einem gut tut bei der Geburt. Mit der Geburt von Olivia machten Erika und Helmut so positive Erfahrungen, dass ihr drittes und damit auch letztes Kind, Elisabeth, ebenfalls dort zur Welt kam. Nach der Karenz beginnt Erika wie jede Frau wieder zu arbeiten. Der Grund war nicht nur das Ende der Karenz, nein. Erika und Helmut wollten sich nämlich den Traum von Eigenheim erfüllen. Da dies aber nicht ohne Kinderbetreuung möglich ist, mussten sie zu ihren Eltern nach Grünbach am Schneeberg zurückziehen quasi. Dies war aber kein Nachteil, denn sie haben jetzt ein ganzes Stockwerk für sich in einem großen Haus und wenn die Kinder von der Schule oder aus dem Kindergarten kommen, ist für Betreuung gesorgt. Im Jahr 1995 nimmt das Familienglück jedoch eine tragische Wendung. Eigentlich hat es unscheinbar angefangen. Helmut und sein Freund sitzen zusammen und gehen gerade die ersten Bauplanungen durch, denn der Freund von Helmut ist Architekt und hat so gute Ideen, was das schöne Eigenheim nochmal besser aussehen lassen soll. Helmuts Telefon läutet. Seine Frau ist dran und erzählt ihm, dass Olivia schon wieder so starke Bauchschmerzen hat und sie es nicht mehr aushalten würde. Es wird Zeit, mit ihr ins Krankenhaus zu fahren und sie durchchecken zu lassen. Das ist eine gute Idee, meint Helmut, denn Olivia klagt ja schon über mehrere Wochen über Bauchschmerzen und möchte auch fast nichts mehr essen und schläft sehr, sehr schlecht.
Sie ist Unterbrechung, wie alt ist Olivia zu dem Zeitpunkt?
Sechs Jahre.
Also 1995 sind wir jetzt.
Sie schreit nachts so laut, als hätte sie ein Gespenst gesehen, erzählt ihr Vater später. Zuerst hätten sie die Bauchschmerzen nicht ernst genommen und geglaubt, dass es vielleicht nur psychisch sei. Denn immerhin war der Umzug für das kleine Mädchen kein Zuckerschlecken, denn sie musste all ihre Freunde verlassen und auch in einem neuen Umfeld Fuß fassen. Auch den Kindergarten kannte sie vorher nicht. Erika und Helmut vermuten, dass es sich bei den Bauchschmerzen und dem Blinddarm handeln müsste. Das wäre nichts Unübliches. Nach fast einem zweistündigen Check im Wiener Neustadter Spital kamen die ÄrztInnen zu der Diagnose, dass Olivia nicht an einer Blinddarmentzündung leide und nach Hause gehen könne. Jedoch müsse sie morgen wiederkommen, zu einem Kontrolltermin. Am nächsten Tag befindet sich Helmut nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause. Erika hat sich freigenommen, da Olivias Bauchschmerzen nicht besser geworden sind. Mitten im Zug läutet sein Handy. Erika ist dran. Völlig panisch sagt sie zu Helmut, komm schnell heim, Olivia geht es gar nicht gut und ich muss dir den Grund persönlich erzählen. Für Helmut beginnt jetzt die Höllenfahrt. Er malt sich die grausigsten Dinge aus, was mit seiner Tochter geschehen sein könnte. Sogar an eine Vergewaltigung hatte er gedacht. Vielleicht kamen die Bauchschmerzen davon. Aber wie, wann und wer überhaupt? Oh Gott. 45 Minuten des Grauens. Am Bahnhof angekommen, erwartet ihn seine Frau mit der kleinen Olivia. Sein erster Gedanke? Na gut, so schlimm kann es nicht sein, sonst würde sie nicht dastehen. Erika geht schnellen Schrittes zu Helmut und flüstert ihm leise zu, so leise, dass es Olivia nicht hört. Olivia hat Krebs. Helmut, sie hat Nierenkrebs. Wie, Olivia? Sie ist ja 6 Jahre alt. Wie kann das sein? Panik, Angst und Kälte machen sich in seinem Körper breit. Helmut beginnt zu weinen. Erika versucht stark zu sein, denn man sieht ihr an, dass sie Olivia nicht verunsichern möchte. Doch trotzdem überkommen sie dann die Tränen. Erika erklärt dann noch kurz, dass Olivia operiert gehört im St. Anna Kinderspital und anschließend stehe ihr noch eine Chemotherapie bevor. Oh Gott, was kommt noch auf dieses Kind zu, denkt sich Helmut. Bevor Olivia ins Krankenhaus kommt, möchte Erika sich noch unbedingt eine zweite Meinung von einem ihr bekannten Naturheiler holen. Nun gut, die kleine Familie macht sich also auf den Weg zu diesem Naturheiler. Helmut fährt langsam, ohne dass er es will. Irgendwie wirkt es so, als wolle er die Zeit anhalten. Warum Olivia? Wird sie sterben? Und wenn ja, wie viel Zeit bleibt uns noch? Gedanken, die sich kein Elternteil machen möchte. Beim Naturheiler steigt nur Erika aus. Helmut und Olivia bleiben im Auto sitzen. Mist, noch mehr Zeit für Gedanken. Nach nur kurzer Zeit kommt Erika wütend und enttäuscht zurück. Sie teilt Helmut mit, dass der Naturheiler meint, in diesem Stadium keine Therapie durchführen zu wollen. Er selbst rät zur Chemotherapie. Es hilft nichts. Die Familie fährt nach Hause und packt für den Spitalsaufenthalt. Angekommen im St. Anna Kinderspital sehen sie auf den Gängen chemotherapierte Kinder, deren die Haare fehlen und deren Eltern es immer wieder im Weinen ausbrechen. Am Nachmittag klärt eine Ärztin Helmut und Erika über Olivias Krankheits- und Behandlungsverlauf auf. Es wird eine mehrwöchige Chemotherapie vor der Operation stattfinden, dann wird operiert und danach die Chemotherapie fortgesetzt. Sie bewerten die Überlebenschancen mit 70-80%. An der Leber befindet sich ein Schatten, den die Ärzte noch nicht genau interpretieren können. Gut, das heißt, von 100 Kindern sterben nur, unter Anführungszeichen, 20-30.
Was jetzt eigentlich gar nicht so wenig ist.
Na, es ist halt auch immer so der Punkt, Prozentzahlen sind immer ganz nett, aber wenn du jetzt eines dieser 20-30 Kinder hast und das stirbt, ja, ist natürlich...
Vor allem bei 100 Personen oder bei 100 Kindern ist die Zahl halt sehr greifbar.
Das finde ich auch, ja.
Ja.
Was die Familie ebenfalls zum Nachdenken bringt, ist die kleine Anna, welche sich ebenfalls im Krankenhaus befindet. Sie ist nämlich dort eine Zimmergenossin von Olivia. Eine Ärztin sagt zu ihr, nimm die Medikamente, wenn du sie nicht schlucken kannst, bekommst du sie flüssig. Und wenn du sie flüssig nicht zu dir nehmen kannst, dann bekommst du sie intravenös. Wie ist es dir am liebsten, Anna? Was Helmut und Erika zu diesem Zeitpunkt nämlich noch nicht wissen, ist, dass die Chemotherapie viel mehr als nur den Krebs zerstört. Natürlich, Haarausfall kennt jeder, aber dass das auch ganz andere Zellen angreift und die Schleimhäute in der Speiseröhre ebenfalls zerstört, das ist ihnen neu. Damit kann Erika nicht leben. Sie will einen alternativen Weg, einen, der das Überleben ihres Kindes sichert. Am nächsten Tag erklärt Erika, dass sie über ihren Schwager und seine Frau einen anderen Weg gefunden habe und dabei handelt es sich um einen gewissen Herrn Dr. Hammer. Doch bevor es zu Dr. Hammer ging, welcher in Deutschland lebte, wollten sie Frau Rostowski in einen Wiener Altbau aufsuchen. Sie war mit den Praktiken von Dr. Hammer vertraut und gilt als Heilerin. Erika und Helmut packten die Sachen. Im St. Anna Kinderspital machte sich Unruhe bemerkbar. Ein krebskrankes Kind auf Revers der Eltern entlassen, so etwas hat es noch nie gegeben. Doch Erika war überzeugt. Helmut noch nicht ganz, aber was soll man tun? Man versucht sie zu halten, durch gutes Zureden und die Aufklärung der Gefahren. Doch das alles hilft nichts. Sie wollen weg. Dr. Rostowski hat für die Familie jedoch auch keine guten Nachrichten. Zumindest nicht von ihrer Seite. Sie sei mit der Art der Krankheit nicht vertraut, denn Nierenkrebs hatte sie bis dato nicht behandelt. Aber sie ist sich sicher, dass ihnen der Herr Dr. Hammer in Deutschland sehr wohl helfen könne. Sie würde aber sicherheitshalber eine Wahrsagerin befragen und wenn diese zum Schluss kommt, dass eine Chemotherapie der einzige Ausweg ist, dann sollten sie das auch mit Olivia machen. Sie erwähnt aber auch, dass sie Dr. Hammer nichts von dieser Wahrsagerin erzählen sollten. Helmut fasste also Mut und denkt sich, naja, wenn dieser Dr. Hammer nichts von Wahrsagerei halte, dann kann er schon nicht so verkehrt sein. Auf Helmut wirkte er schon seriös. Dr. Hammer praktiziert in Köln, Deutschland. Das Ganze hieß Neue Medizin zu diesem Zeitpunkt oder heißt es halt noch immer. Eine germanische Heilkunde. Kurz erklärt, glauben die Menschen, die das praktizieren, dass jede Krankheit im Zusammenhang mit dem Gehirn steht. Nun ja, wenn man das im Allgemeinen sieht, stehen ja doch auch viele Krankheiten wirklich im Zusammenhang mit der Psyche. Und wir wissen ja auch, dass der Kopf ganz viel Positives verursachen kann, aber auch ganz viel Negatives. Also ganz so abwegig klingt das ja zuerst gar nicht. Dennoch, es ist nicht dasselbe. Diese Art der Heilung, und ich möchte gar nicht Medizin sagen, sagt grob aus, dass es keine Probleme mit Krankheiten gäbe, nur Konflikte. Quasi die Krankheit entstehe durch psychische Konflikte. Der Krebs wächst, weil die Psyche nicht funktioniert. Würde also die Krankheit...
Da ja. Gehen wir jetzt schon wieder in eine Richtung, wo ich sage, oh oh.
Das habe ich mir danach gedacht beim Recherchieren. Würde also die Krankheit diese Konflikte im Kopf lösen, würde auch der Krebs verschwinden, sagt die Theorie. Und diese Konflikte sucht man eben nicht nur bei Menschen selbst, sondern auch in deren Stammbaum.
Stammbaum?
Ja, du hast richtig gehört. Ja. Die Sachen sind gepackt und die Reise nach Köln zu Dr. Hamer ist gesichert. Erika, Helmut und die kleine Olivia steigen in den Zug am Wiener Westbahnhof und machen sich auf den Weg nach Köln. Olivia ist besonders aufgeregt, denn sie hat noch nie in einem Schlafabteil im Zug geschlafen. Erika und Helmut können nur schwer schlafen, denn Olivia klagt immer wieder über Bauchschmerzen und immer wieder kommt Helmut der Zweifel, ob er überhaupt das Richtige tun würde. Angekommen in Köln verspätet sich Dr. Hamer, aber Helmut und Erika warteten mit ihrer Tochter weiterhin. Und dann kommt er, in einem Geländewagen mit seiner Assistentin und einem braunen Boxer, der übrigens ein Markenzeichen von Dr. Hamer ist. Ja. Dr. Hamer ließ Olivia in der Ordination Platz nehmen und in die Hände klatschen. Damit wollte er feststellen, welche Gehirnhälfte der Patientin überwiegend arbeitet. Das ist übrigens sogar eine gängige Praxis heutzutage noch. Das habe ich auch nicht gewusst. Dieses Klatschen, das man
Da hört man heraus, welche
Gehirnhälfte. Na, aber
oder von der Bewegung von den Händen her.
Okay. Mechanisch sieht man das anscheinend. Habe ich auch nicht gewusst. Dr. Hamer sah sich die CTs an und sagte, dass der Tumor nicht mehr aktiv sei und es sich dabei um eine Nierenzyste handeln würde. Sie bräuchte sich um diese nicht weiter Sorgen machen, denn es gibt eine Heilung. Beim zweiten Blick auf das CT fiel aber Dr. Hamer ein Leberkrebs auf, der sehr wohl aktiv war. Dr. Hamer konnte diese Krebsarten anhand eines Kopf-CTs ablesen, da verschiedene Krebsarten im Gehirn verschieden aussehen würden. Er teilte Helmut mit, dass die Nierenzyste auf einen Wasserkonflikt zurückzuführen sei und der Leberkrebs auf einen Verhungerungskonflikt. Und das erklärt ihr jetzt. Der Wasserkonflikt kommt von einem Schockerlebnis im Wasser. Helmut und Erika fällt sofort ein, ja, da war ein Vorfall. Es gab einmal eine Schrecksekunde in einem Schlauchboot. Keine Lebensgefahr, aber das Ventil war offen und Olivia hatte unglaubliche Angst. Also es liegt schon Jahre zurück, dieser Vorfall. Hamer meint, jeder Krebs sei ein Notprogramm der Natur, dass der Organismus nach bewältigter Konfliktlösung gestärkt wird. Olivia erlitt also einen Wasserkonflikt. Während dieser Phase bildete der Krebs an der Niere ein Loch. Nach der Konfliktlösung wurde dieses Loch aufgefüllt und darüber hinaus sorgt zusätzliches Gewebe für die Stabilität. Die sogenannte Zyste entstand dann eben durch dieses Gewebe. Also ganz einfach erklärt quasi. Da die Zyste nicht groß war und Olivia ja noch wachsen würde, wäre das nicht notwendig, diese zu entfernen. Nein, das wäre ja sogar Schwachsinn.
Ja, aber sie hat ja Schmerzen.
Ja, aber er meint heute, sie ist ja eh schon alles am Abklingen.
Sie soll die Schmerzen wegatmen.
Wahrscheinlich.
Okay.
Also es ist wirklich weird, es wird noch viel weirder.
Ja, allein das Wort Wasserkonflikt. Ich dachte immer, okay, man kann Nierenkrebs bekommen, wenn man wirklich über einen langen Zeitraum zu wenig Wasser trinkt. Aber das aufgrund eines Traumas in einem Schlauchboot man Krebs bekommen kann.
Naja, das ist die Diagnose, die sie jetzt haben.
Ja.
Aber sie haben ja eine Diagnose auch betreffend des Verhungerungskonfliktes.
Ah ja, der war ja auch noch.
Ja, da hat der Dr. Hamer nämlich auch eine Lösung. Er vermutet, dass dieser dadurch entstanden ist, dass Erika wieder arbeiten gegangen ist und daher die kleine Olivia nicht mehr bekochen kann.
Ja, und da haben wir es wieder. Die Frauen müssen einfach zu Hause bleiben, weil sonst kriegen ihre Kinder Krebs. Weil laut die Frau Dr. gehört hinter den Herd, die muss putzen, die muss daheim bleiben.
Ja, laut Dr. Hammer ja, auf jeden Fall. Ja,
absolut so richtig, ist korrekt.
Olivia hat dann nämlich das Essen von der Großmutter bekommen und das hat ihr halt überhaupt nicht geschmeckt. Ja, und da sie das eben nicht gerne isst, sie hat in letzter Zeit weniger gegessen, meint Dr. Hammer, dass sie in diesen Verhungerungskonflikt gekommen sei.
Rabenmutter, sage ich nur.
Tja. Für Helmut war total verständlich, denn auch ihm mundet das Essen seiner Schwiegermutter nicht.
Entschuldigung. Ja, aber da kannst du ja nur lachen, oder?
Ja, eigentlich schon.
Ja, es okay, ich verstehe es. Man ist in einer.
Wütend wird man. Aber reden wir nachher drüber.
Ja.
Die Therapie ist auch ganz einfach übrigens. Mutterliebe. Erika soll ihren Job aufgeben und Olivia bekochen. Dann würde auch dieser Konflikt vorübergehen und Olivia würde vollkommen geheilt werden.
Ich sag jetzt gar nichts mehr dazu.
Dr. Hammer gibt der Familie noch einen kleinen Tipp. Den ÄrztInnen im St. Anna Kinderspital sei seine Habilitationsschrift vorzulegen und ihnen sei mitzuteilen, dass sie ihr Kind nach der neuen Medizin therapieren lassen wollen. Er warnt aber die Familie auch gleich, dass sie bestimmt auf Gegenwehr stoßen würden. Aber auch für diesen Fall hat Dr. Hammer einen super Tipp, nämlich einen pensionierten Hofrat in Graz, der ihnen bei weiteren rechtlichen Problemen helfen würde. Und sie sollten auf jeden Fall der Behörde melden, dass sie ihr Kind nach der neuen Medizin therapieren lassen wollen und auf die Schulmedizin komplett verzichten. Laut Helmut gaben sie Dr. Hammer nur quasi 300 Mark für die Diagnose, also umgerechnet jetzt 150 Euro. So gut waren sie schon lange nicht mehr drauf. Sie waren glücklich. Alles halb so wild und eine Heilung gäbe es auch noch. Vor allem eine Heilung, die so einfach ist. Natürlich, Erika musste ihren Job aufgeben, aber wenn es nur das ist, um ihr Kind zu heilen, dann ist es das Opfer wert. Leider währt die Freude nicht lange. Denn schon ein paar Tage darauf bekommt Helmut einen Anruf vom Jugendamt. Sie wollen den Grund wissen, warum Olivia auf Revers entlassen wurde, obwohl sie Krebs hat. Helmut erklärt dem Jugendamt alles und auch, dass er bei einem sehr guten Arzt in Behandlung sei. Das Jugendamt lässt aber nicht locker. Welcher Arzt? Wer ist das? Nennen Sie den Namen. Doch Helmut bleibt stur. Warum muss man sich mit sowas rumschlagen, obwohl man eh nur das Beste für sein Kind tut? Sogar ein Anwalt sucht sich Helmut. Dieser sagt ihm, dass sein Kind ein Recht auf Behandlung hat. Jedoch gäbe es kein Recht, welches vorsieht, den Namen des Arztes zu nennen. Das beruhigte Helmut. Ein paar Tage später läutet es an der Tür. Wieder das Jugendamt. Wieder stundenlange Diskussionen und Erläuterungen, warum Helmut den Arzt nicht nennen will. Helmut und Erika hatten Sorge. Sollten sie den Namen von Dr. Hammer bekannt geben, würden sie sich auf noch mehr Probleme stürzen, da sie bereits aus den Medien entnehmen konnten, wie viel Unrecht diesem Menschen geschehen ist, nur weil er die neue Medizin praktiziert. Das Jugendamt musste wieder gehen, ohne den Namen des Arztes zu wissen. Ein paar Tage ging das Chaos weiter. Das Bezirksgericht Wiener Neustadt meldete sich sogar ein Richter. Helmut meinte zu dem Richter, ob es nicht reichen würde, einfach den Befund über die Therapie von Olivia an das Gericht zu schicken. Der Richter erklärte ihm höflich und freundlich, dass das so nicht möglich sei, denn der Arzt, welcher die Therapie durchführt, muss auch ermächtigt dazu sein, Krebstherapien durchzuführen. Und da ist der Name natürlich wichtig vom Arzt und den nennen sie ja nicht. Das Kind würde ihnen schlimmstenfalls entzogen werden und eine Therapie entgegen des Willens der Eltern durchgeführt werden. Helmut ist schockiert. Meine Olivia, diese wollen sie mir wegnehmen, nur weil ich mich für einen anderen Arzt entschieden habe, als uns empfohlen wurde? Doch Helmut will keinen Streit. Nein, er will eine Lösung. Der Richter natürlich auch. Also bietet ihm der Richter an, den Arzt, bei welchem Olivia behandelt werden würde, anhören zu lassen und sich auch eine zweite Meinung eines Arztes einzuholen. Also eines anderen Arztes. Gut, das gefällt Helmut und er meldet sich bei der Ärztin von vorher, also wir erinnern uns, die Frau Rostowski. Die Sache scheint also einfach zu sein. Dr. Hammer erscheint beim Gericht, erklärt, dass Olivia diesen Konflikt hat und es wäre alles erledigt. Helmut vereinbart den Gerichtstermin. Doch Dr. Hammer kann nicht kommen, teilt Rostowski mit. Sie meint, dass gegen ihn in Österreich ein strafrechtliches Verfahren wegen Beleidigung der Schulmedizin laufen würde und es auch einen aufrechten Haftbefehl geben würde. Man hätte auch keine Chance, denn jeder, der sich zu der neuen Medizin äußert, wird durch den Dreck gezogen. Rostowski erklärt Helmut sogar, dass es bereits geplante Anschläge auf Dr. Hamer gegeben hatte. Schock. Anschläge? Nur weil jemand die neue Medizin praktiziert? Die nächsten Tage waren ein Horrortrip für Erika und Helmut. Dr. Hamer konnte nicht kommen und sie fanden keinen anderen Arzt, der dieselbe These auch vor einem Gericht vertreten würde, um den Richter zu überzeugen, dass ihre Tochter richtig gut versorgt ist. Und als ob der Schock nicht schon groß genug sei, teilte Dr. Rostowski Helmut schriftlich mit, dass sie die Behandlung von Olivia auch zurücklegen würde, da sie Angst vor disziplinären Konsequenzen der Ärztekammer hätte. Es wird immer enger. Helmut versucht alles, er kontaktiert die Medien, schreibt die Geschichte nieder, versucht unglaublich viele Anwälte für den Termin vor dem Obsorgegericht zu beauftragen, doch niemand nimmt das Mandat an. Ja, sogar in Kontakt zur damaligen grünen Obfrau Petrovic stellt Helmut her. Sie ist derselben Auffassung wie Helmut und versichert ihm, einen Anwalt zu organisieren. Leider kam nur wenige Stunden später die traurige Nachricht, auch der Anwalt von Petrovic möchte mit Helmut und Erika diesen Fall nicht aufrollen. Nun steht die Familie da, ohne Anwalt, ohne Arzt und mit einem Termin für das Gericht. Der Gerichtstermin fand statt und Helmut ging alleine hin. Der Richter macht kurz davor aufmerksam, dass er Olivia mitbringen soll, da eben ein Sachverständiger da sei und er sich das Kind anschauen will. Helmut bleibt stur, er sagt, er hat keine Vorladung für Olivia. Der Prozess verlief sehr hitzig und Helmut ließ sich nicht davon überzeugen, seine Tochter der Chemotherapie zuzuführen. Der Richter verlangt zum Abschluss noch von der Familie weitere CTs und er meint, wenn man beweisen kann, dass der Tumor nicht gewachsen sei und keine Metastasen gebildet hätte, dann könne man über andere Therapie reden. Beziehungsweise, ich glaube, er wollte einfach nur einen Nachweis haben, dass Helmut recht hat, was ja schwer zum Nachweisen ist, wenn man den Tumor nicht wirklich eindämmt. In der Zwischenzeit leidet Olivia an starken Schmerzen, jede Nacht. Erika gibt ihrem Kind Aspirin, wie empfohlen, und natürlich das Wichtigste, die Liebe der Mutter. Die Familie sucht einen Radiologen auf, um den Beweis für das Gericht zu erbringen. Doch das Ergebnis ist niederschmetternd. Helmut ist an diesem Tag alleine bei den Ärzten. Sie zeigen ihm die Bilder und es ist deutlich, wirklich deutlich zu erkennen, dass der Tumor von 8 cm auf 15 cm angewachsen ist. Fast verdoppelt.
In welchem Zeitraum?
In einem Monat oder in etwa war das. Ne? Helmut versteht es und es liegt ja schwarz auf weiß vor ihm. Also er sieht, dass das eindeutig gewachsen ist.
Bei dem Tumor, wo der Dr.
Hamer
gemeint hat, der wächst nicht mehr.
Genau.
Okay.
Also Helmut weiß auch gar nicht, wie er das seiner Frau Erika erklären soll, aber sicherheitshalber ruft er nochmal Dr. Rostowski an, obwohl der mir schon abgesagt hat, dass sie weiter Olivia therapieren möchte. Sie meint dann aber zu Helmut, na, da werden sie aber um eine Chemotherapie nicht drum herumkommen. Jetzt sie auch noch, denkt sich Helmut. Zu Hause angekommen, erzählt er Erika die schlechten Nachrichten. Aber Erika ist überzeugt. Wer weiß, welche Bilder da gezeigt worden sind? Für die Schulmedizin steht ja vieles auf dem Spiel.
Bitte?
Mhm. Natürlich sind die ÄrztInnen zu allem fähig. Auch wenn es darum geht, falsche Bilder von vielleicht anderen Tumoren oder anderen Kindern vorzuweisen. Dann meint sie halt dazu Helmut, wo ist der Beweis, dass es Olivias Bilder waren?
Die Logik dahinter erschließt sich mir einfach nicht. Denn was hätte denn der Arzt oder Radiologe davon, zu sagen, das Kind hat Krebs, obwohl es es nicht hat, weil er unbedingt will, dass das Kind an einer Chemotherapie leidet?
Na, weil er quasi
blöd beweisen will, dass die Schulmedizin besser ist als die neue Medizin.
Genau, also sie ist so der Meinung, der Tumor ist sicher schon kleiner geworden, weil sie diese neue Medizin haben, aber okay. Die Schulmedizin darf das ja nicht eingestehen und sagt ihnen deswegen falsche Bilder. Da kann man sie echt ärgern.
Wird gerade ziemlich krantig.
Oder, meint Erika, vielleicht muss der Tumor einfach noch die Endgröße erreichen, bis er dann schließlich aufhört zu wachsen. Immerhin hat ja Dr. Hamer gesagt, er wird aufhören, sie zu vergrößern. Und Olivia soll ja auch noch wachsen und quasi, wenn sie dann fertig gewachsen ist, ist das ja alles nicht mehr so groß. Die Entscheidung der Familie steht fest, sie müssen fliehen. Sie packen in einer Nacht- und Nebelaktion alle Sachen zusammen, holen ihr gespartes Geld von der Bank und kommen für Tage, also für ein paar Tage, bei Freunden in Kärnten unter. Helmut übermittelt die versprochenen Befunde nicht dem Gericht. Nein, natürlich nicht, weil man sieht halt dort, dass sich der Tumor fast verdoppelt hat.
Ja.
Erika hält fest an der Meinung, Krebs mit krebserregenden Mitteln, sprich der Chemo, zu heilen, ist sowas von absurd. Das würde Olivia nicht überleben und um das Leben ihrer Tochter zu schützen, sind ihr auch alle Mittel recht. Da Helmut dem Gericht nie die Befunde geschickt hat und ihm der Entzug des Sorgerechtes bereits bei der ersten Verhandlung angedroht wurde, macht das Bezirksgericht jetzt ernst. Die Polizei samt Jugendwohlfahrt fährt zum Wohnort der Familie, kann aber nur die Schwiegereltern antreffen. Sie übergeben ihnen ein Schreiben vom Bezirksgericht. In dem Schreiben wird die Familie darüber verständigt, dass ihnen das Sorgerecht für Olivia entzogen wurde und sie der Familie abgenommen wird, wenn notwendig mit polizeilichem Zwang. Helmut und Erika sind schockiert. Wie kann das sein, dass ein Kind den Eltern abgenommen wird? Sie fühlen sich in Österreich einfach nicht mehr sicher. Und so beginnt das Versteckspiel.
Jetzt steckt die Polizei gemeinsam mit der Schulmedizin unter einer Decke.
Nein, auf jeden Fall. Ja. Mit Zwang. Also das ist übrigens die typische Zwangsgewalt, die angedroht wird, eben noch ein SBG. Und das steht halt dann so drinnen und der wird das halt, genau, mit Gewalt.
Unterstützend fürs Jugendamt kommt genau. Die Polizei mit. Entschuldigung für meinen Sarkasmus, aber ich kann nicht anders. Es regt mich ziemlich auf. Okay, weiter.
Mittlerweile wird nach der Familie via Interpol gefahndet und das ist nicht alles. Die Schmerzen von Olivia werden immer schlimmer. Nach ein paar wenigen Treffen mit Dr. Hammer werden Erika und Helmut aber beruhigt. Dr. Hammer meint, dass die Rückenschmerzen von einem weiteren Tumor kämen, dieser aber nur noch bis Mitte Juni schmerzen würde und er dann aber auch abschwillt. Erika war beruhigt. Hammer schafft es immer wieder, der Familie aufgrund von CT-Bildern zu erklären, dass der Verlauf der Krankheit völlig normal sei und Olivias Heilung so bald wie möglich stattfinden würde. Die Behandlung mit homöopathischen Schmerzmitteln sei natürlich unausweichlich. Mittlerweile ist der ganze Fall ein Medienspektakel und es wird auf Hochtouren spekuliert, interpretiert und Geld damit verdient. Man muss aber auch sagen, der Helmut hat es halt bewusst die Medien aktiviert, weil er sich quasi so zu helfen gewusst hat. Also er wollte unbedingt, dass das angesprochen wird, das Thema.
Ja, für ihn waren die Bösen halt die Schulmedizin,
genau,
und die Behörden.
Deswegen ist das also auf Hochtouren gelaufen. Man kann auch heutzutage sehr viel darüber googeln. Für Olivia ist das aber alles irrelevant, denn sie hat mittlerweile damit zu kämpfen, überhaupt aus dem Bett zu kommen. Fieber, Kopfschmerzen und unmenschliche Bauchschmerzen muss das kleine Mädchen ertragen, während sich um sie und ihre Geschichte herum ein Rechts- und Medizinstreit entwickelt. Mittlerweile muss sie bis nach Spanien fliehen, um unentdeckt zu bleiben.
Das arme Mädchen.
Es ist der 19.07.1995. Helmut und Erika befinden sich mit den Kindern in der Halle ihres Hotels in Spanien. Als Helmut zwei sehr suspekte Spanier auffallen, die sie auffällig beobachten. Ihm wird gleich mulmig im Magen, aber naja, das kann ja auch schon sein Verfolgungswahn sein. Helmut sollte sich irren. Kurz nachdem er seine Gedanken zu Ende gedacht hat, kommen die zwei Männer auf ihn zu, zeigen ihm einen Interpol-Ausweis und nehmen ihn fest. Doch damit endet der Spuk nicht. Die Behörden schreiben hin und her, Gutachterinnen geben ihre Meinung ab und schlussendlich wurde die zwangsweise Rückführung nach Österreich von Olivia, die sich in keinem guten Zustand befand, nicht befürwortet. Man hat halt quasi gesagt, in dem Zustand kann sie nicht zwangsweise fliegen oder so. Mhm. Doch etwas anderes sollte die Familie zurück in ihr Heimatland bringen. Der unerträgliche Ansturm von JournalistInnen. Helmut und Erika werden verfolgt. Dauernd wird versucht, Olivia vor die Linse zu bekommen und mittlerweile gelingt es ihnen nicht einmal, die JournalistInnen abzuhängen. Dr. Hammer wird das Ganze viel zu viel, der ist übrigens zu dem Zeitpunkt auch in Spanien. Er zieht sich zurück. So viel zum Thema, er steht ihnen bei.
Ja, ja.
Helmut und Erika lassen sich schlussendlich von einer Ärztin, welche vom österreichischen Konsul geschickt wurde, überreden, freiwillig nach Österreich zurückzukehren. Denn dieser mediale Stress, welchen Olivia hier in Spanien ausgesetzt ist, der kann weder für die Schulmedizin noch für die germanische Medizin förderlich sein. Des Weiteren versprach angeblich der Konsul, dass nichts gegen den Familienwillen geschehen würde und sie auch, sobald sie eben wieder in Österreich sind, das Sorgerecht zurückbekommen würden. An dieser Stelle wirkt es so, als ob die Familie Pilha ein Opfer der Medien geworden sei. Jedoch muss ich hier ausdrücklich erwähnen, haben wir vorher geredet, dass das halt sein Wille war vom Helmut. Und Er ist auch in sehr vielen Sendungen aufgetreten, also bevor sie nach Spanien geflohen sind, und hat versucht, auch diese germanische Medizin ein bisschen bekannt zu machen dadurch.
Er hat das Ganze losgetreten.
Genau, ja. Also die Geister, die ich rief quasi. Zurück in Österreich mussten Helmut und seine Familie am Rollfeld bleiben. Unglaublich viele Polizeiwagen und PolizistInnen scharen sich um die Familie und sie werden nun nicht mehr aus den Augen gelassen. Olivia wird ins Kinderspital nach Thulen gebracht, aber mit der Option, sich ihren Zustand natürlich erst anzusehen. Ihr behandelnder Arzt soll ein älterer Primar sein, dem es weder um Erfolg noch um einen Beweis geht. Widerwillig stimmen Erika und Helmut zu. Wenn dieser Arzt der Behandlung mit der neuen germanischen Medizin zustimmen würde, wäre ja alles wieder in Ordnung. Einen Tag später erfahren Helmut und Erika, dass Olivia Schmerzmittel verabreicht wurden. Denn ihr Zustand war mittlerweile so schlimm, dass sie nicht nur unterernährt war, sondern ein Loch in der Niere war. Der Tumor wiegt mittlerweile 6 Kilogramm.
Nein.
Ja, und hat sich so in Olivias Bauch ausgeweitet, dass ihr Darm und ihre anderen Organe einfach komplett zur Seite gedrückt wurden und gar kein Platz mehr war, dass sie überhaupt noch Platz im Magen hätte oder etwas essen machen könnte. 6 Kilogramm und übrigens die Größe eines Fußballes. Im Bauch einer 6-Jährigen.
Oh Gott.
Man stelle sich bitte einen Fußball vor und ein 6-jähriges Kind.
Das muss man ja auch wahnsinnig gesehen haben, oder?
Ja. Wenn nicht sofort gehandelt werden würde, müsse Olivia sterben. Sie war zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr schwach. Der Primar musste handeln, so würde Olivia nur noch wenige Tage überleben. Sie konnte ohne dies auch nichts mehr essen zu diesem Zeitpunkt. Es wird angeordnet, alle Türen zu versperren. Das Krankenzimmer gleicht einem Gefängnis. Es soll sichergestellt werden, dass weder ReporterInnen noch die Familie das Zimmer unerlaubt betreten können, um die kleine Olivia zu entführen. Als Helmut das erfährt, ist er außer sich und fängt an, mit dem Primar im Krankenhaus zu diskutieren. Er will es nicht glauben und sieht überhaupt nicht ein, warum seine Tochter jetzt doch der Schulmedizin zugeführt wird. Der Primar bleibt aber zum Glück standhaft. Er erklärt den Eltern nicht nur den kritischen Zustand, in dem sich ihre Tochter befindet, er erklärt ihnen auch mit rauer Stimme, dass weder er noch seine Frau dies zu entscheiden hätten, da sie nicht einmal mehr ein Sorgerecht hätten. Für Helmut fühlt sich alles nur wie ein Betrug oder ein Verrat an. Aber eigentlich wurden an dieser Stelle für Olivia die ersten lebensrettenden Maßnahmen eingeleitet. Nach der Operation erholt sich Olivia schnell, jedoch steht für sie noch eine Chemotherapie an. Aber auch diese meistert die Kleine und nach 6 Monaten können Ärztinnen schon vorsichtige Prognosen für eine vollständige Genesung des kleinen Mädchens geben. Für Erika und Helmut steht weiterhin fest, mit der Chemo ist Olivia auch nicht gesund geworden. Sie müssten jetzt mit den Folgen der Chemo kämpfen und mit den psychischen Schäden, die Olivia zugefügt wurden. Nämlich von der Schulmedizin.
Jetzt hat sie einen Schulmedizinkonflikt.
Ja, aber sie sind ja die ganze Zeit mit dem Kind geflohen und ja.
Das ergibt an so vielen Stellen schon keine Logik mehr.
An dieser Stelle möchte ich dir aber kurz ein Statement von Helmut einspielen, den ich auf YouTube gefunden habe. Das ist ein alter TAF-Beitrag.
Heute hat Olivia die ärgsten Schmerzen überstanden. Aber ihre Eltern bleiben starrsinnig. Sie wollen nicht einsehen, dass die Klinikärzte ihre Tochter retteten.
Die Chemotherapie hat einmal 92%ige Mortalität. Die Chemotherapie hat Nebenschäden, immense Nebenschäden. Und wäre uns es ermöglicht worden, unser Kind nach der neuen Medizin zu therapieren, wäre sie wahrscheinlich schon seit Mitte September gesund.
Olivia ist noch nicht ganz über den Berg. Sie wiegt nur noch 24 Kilogramm, muss zusätzlich künstlich ernährt werden. Trotz ihrer Schwäche probiert sie das Geburtstagsgeschenk ihrer Eltern, den Schneebob, gleich aus. Doch noch reicht ihre Kraft nicht aus, auf den Spaß folgt die Erschöpfung. Die Eltern sehen sich als Opfer von Behördenwillkür.
Ja, ich fühle mich eigentlich diskriminiert. Alternative Methoden, andere Methoden werden nicht überprüft, nicht beachtet. Man fährt da einfach mit einem Machtgehabe drüber. Und ja, der Stärkere hat eben das Recht. Der die Macht hat, hat das Recht. So ist es.
Ja, wir sind regelrecht vergewaltigt worden. Von der Schulmedizin, von den Behörden. Und ist ja nicht nur das Sorgerecht für die Therapie weggenommen worden, sondern sämtliches Sorgerecht. Also eigentlich dürften wir unserer Tochter nicht mehr einen Schokolade kaufen.
Die Aussage, die Schulmedizin hätte oder die Chemotherapie hätte enorme Nebenwirkungen und richtet Schaden an, denke ich mir, sieht er nicht, was er schon für einen Schaden angerichtet hat?
Nein, gar nicht.
Gar nicht. Ich verstehe es nicht.
Die ganze Odyssee bleibt aber für Helmut und Erika nicht ohne Konsequenzen. Olivias Eltern werden 1996 zu 8 Monaten auf Bewährung verurteilt. Und zwar wegen fahrlässiger Körperverletzung und Kindesentziehung. Das ist deswegen, weil in dem Fall, wo sie weggefahren sind mit der Olivia nach Spanien, haben sie ihr Sorgerecht nicht gehabt und das Sorgerecht ist bei der BH gelegen und deswegen haben sie das Kind dem rechtmäßigen Sorgerechtsberechtigten entzogen. Und Hamer wurde mehrmals verurteilt, jedoch in Deutschland. Doch da saß er auch einige Monate im Gefängnis. Jahrelang bestand gegen ihn ein Haftbefehl in Österreich. Hamer soll für den Tod hunderter PatientInnen verantwortlich sein. Was ich vergessen habe übrigens zu erwähnen, ihm wurde die Approbation 1996 schon entzogen. Also ich habe jetzt immer Dr. Hamer gesagt, aber er war eigentlich gar kein Doktor mehr.
Davor auch schon nicht.
Genau, weil er eben diese, naja, war er schon, aber ja, hat sie dann abgewendet.
Ja.
Weil er hat die jüdische Schulmedizin abgelehnt. Dabei geht es um ein antisemitisches Gedankengut, dass die Juden die Macht über die Medizin hätten und sie auch nur diesen Menschen zukommen lassen, die es ihrer Meinung nach wert seien. Also wirklich ein sehr grausiges Gedankengut. Und aus diesem Gedankenkonflikt entsteht eben diese neue germanische Medizin.
Wenn ich das schon höre. Germanische Medizin.
Ja.
Ich habe schon von Anfang an gewusst, in welche Richtung das geht.
Ja. Hamer ist aber 2017 gestorben.
Schade.
Und Helmut Pilher auch, Olivias Vater, der hat, glaube ich, einen Schlaganfall gehabt. Ich habe da so einen Nachruf gelesen. Erika lebt seither unauffällig, ist aber noch immer überzeugt von der germanischen Heilkunde. Was bleibt, ist der bittere Nachgeschmack. Olivia hat überlebt. Doch unzählige Kinder nicht. Und das nur, weil ihre Eltern die Schulmedizin verteufeln.
Also ich musste ehrlich sagen, das ist einer der Fälle, die mir viel, viel näher gehen als jetzt irgendein Mord. Ist nicht irgendein Mord, aber das sind so Sachen, die kann ich von vorne bis hinten einfach nicht verstehen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich denke mir halt, ja, okay, die Eltern, anfänglich war es so, du merkst, okay, die Eltern wollen halt ihrem Kind helfen und natürlich verliert man den Blick vielleicht fürs Wesentliche. Es ist eine Ausnahmesituation, es ist eine Stresssituation. Man versucht alles irgendwie für das Kind zu tun, ihm möglichst keine Schmerzen zu bereiten, dass man vielleicht alternative Wege probiert. Aber da waren so viele Zeichen und so viele Warnsignale, die gezeigt haben, dass das Blödsinn ist, was der Hamer da verzapft.
Ich finde
das kann man nicht übersehen. Das ist einfach Tatsache, dass das Schuldige Bullshit ist.
Na, total. Allein das, nur wenn sie der Olivia gut kocht, dann wird sie wieder gesund.
Allein da sage ich, danke Wiederschauen, weil was ist das?
Es ist für mich so einfach nur so ein schlimmer und auch weltbekannter Fall, weil ich weiß, durch die Recherchen jetzt zu dem Fall, dass es wirklich hunderte Kinder gibt, die das nicht überlebt haben. Die sind einfach zum Sterben übergelassen worden, nur weil sie glaubt haben.
Ich kenne diesen Fall oder diese Problematik mit dem Dr. Hamer aus einem anderen Podcast, aus Verbrechen von nebenan war das. Mhm. Der hat das auch behandelt mit dem Fall mit einem Kind aus Deutschland und das Kind ist dann gestorben und da waren die Eltern halt genauso wie bei Olivia. Nur das leider ist für das Kind jede Hilfe zu spät kommen.
Ich habe für diesen Fall das Tagebuch vom Helmut gelesen.
Ja.
Und ist dir das ein bisschen aufgefallen? Für mich so arg, der Helmut war immer wieder so schwankend. Immer so, okay, das verstehe ich jetzt. Es ergibt einen Sinn quasi, dass der Tumor gewachsen ist. Dann kommt er heim und seine Frau erklärt ihm wieder irgendwas.
Ja, am Anfang glaubt man noch so, okay, man denkt sich so, okay, man kann ihn rütteln und er versteht, das ist Blödsinn. Aber dann, allein mit diesem CT, wo sie dann bewiesen haben, dass der Tumor gewachsen ist, wie er sich da Sachen einredet, wie er sich es einfach halt schönredet. Mhm. Aber natürlich, wenn er der Schulmedizin recht gegeben hätte, dann hätte er sich eingestehen müssen, dass er einen Fehler gemacht hat und dass er seine Tochter unnötig hat leiden lassen. Das ist halt, das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich die Erika, also seine Ehefrau, bis heute sagt, ja, sie glaubt an die neue Medizin, weil ja, da müsste man sich ja eingestehen, dass sie mehr als großen Blödsinn verzapft hat und ihre Tochter leiden hat lassen.
Es ist halt schockierend, weil für mich hat er jetzt während der ganzen Recherche nicht so, wie soll ich sagen, nicht so unintelligent geschienen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so eine Intelligenzsache ist, weil Lila, schau dir unsere Welt an, es gibt so viel vermeintlich intelligente Menschen, die irgendwelche, wie soll man sagen, ja,
Hokuspokus-Sachen
glauben, vertreten, das sind ja nicht unintelligente Menschen.
Nein, weil er war ja auch total rational teilweise in seinen Tagebüchern und ich habe mir so gedacht, ja, nein, er gibt Sinn. Und dann kommt wieder so, ach so, ja, das Essen von der Schwiegermutter schmeckt ja wirklich nicht. Und dann denke ich mir, oh Gott, komm schon, das kannst du jetzt nicht im Ernst glauben.
Ja, ja. Vor allem, es ist auch, verstehe ich Hammer nicht, der ist ja studierter Arzt und weiß nicht, dass halt eine politische Ideologie stärker sein kann als Tatsachen und Fakten, wissenschaftliche Fakten. Weil im Endeffekt kristallisiert sich da ja raus, dass da nicht mehr wirklich um Medizin gegangen ist, sondern dass Hammer offensichtlich ein Rassist war, ein Antisemit.
Ja, es ist also auch komisch.
Das, ganz ehrlich, da geht es ja schon nicht mehr lange, schon lange nicht mehr um Medizin. Da wollte er ganz andere Ideologien verbreiten als seine Naturheilkunde.
Na, aber ich denke mal, er ist Mediziner. Wenn ich weiß, der Tumor ist fußballgroß, da kann dann nicht einfach zur Familie sagen, ah nein, das wird schon.
Ja, das ist. Ich verstehe aber auch die Familie genauso wenig. Also ich weiß nicht, wem man mehr den Vorwurf machen muss oder sollte. Es ist halt.
Ich muss da was Arges erzählen. Ich habe ja ursprünglich einen ganz anderen Fall vorgehabt, aus dem Bekanntenkreis. Das ist eine Bekannte, da ist die Schwester gestorben an Krebs. Und die waren vorher bei einem Heiler, der durch Schwingungen in einem Gewölbekeller den Krebs kleiner gemacht hat. Wohlgemerkt gemacht hat, weil ich mir dachte, ah super, der Fall, den kann ich gleich erzählen über solchen Leute, die das Geld abzapfen und 10.000 Euro und so nehmen für eine Behandlung. Und dann habe ich sie angerufen und sie hat zu mir gesagt, achso, nein, da kann ich da nichts dazu erzählen, weil das war ja keine Betrugssache, das war ja echt, also der Krebs ist ja kleiner geworden. Und ich so, wie er ist kleiner geworden? Ja, glaub mir, Lila, ich hätte es auch nicht geglaubt. Aber für uns ist der Krebs kleiner geworden, nur war er bei ihr halt schon so verbreitet, dass es quasi zum Schluss nichts geholfen hat. Aber grundsätzlich hat es geholfen. Und ich bin dann am Telefon gekommen und dachte, so, ich muss jetzt das Thema wechseln.
Ja.
Ich muss jetzt das Thema wechseln, weil ich kann die Diskussion nicht mit ihr anfangen zu führen.
Ich bin natürlich dafür, dass man Sachen hinterfragen sollte und auch Wissenschaft kann sich weiterentwickeln und auch Behandlungsmethoden müssen sich weiterentwickeln. Mhm. Und gerade natürlich ist Chemotherapie umstritten. Und natürlich wird es auch irgendwelche Patienten geben, bei denen eine Chemotherapie nicht angebracht war. Kann ich aber nicht beurteilen, bin kein Arzt. Aber im Endeffekt, man muss nicht immer überall eine Verschwörung sehen. Das ist halt, das zeigt halt auch der Fall. Es ist so, Helmut war ja wirklich so, jeder will nur was Böses und ist gegen ihn und es ist eine Riesenverschwörung und sie müssen fliehen. Und ich meine, was geht da in dem vor? Dass er glaubt, dass ihm alle was Böses wollen.
Ja, das unglaublich.
Und seinem Kind.
Also für mich war einfach auch so schockierend, dass das ausgenutzt ist. Quasi, ich weiß jetzt aber nicht, welche Geldbeträge da mit Hammer geflossen sind, logisch. Weil,
zu viel wahrscheinlich.
Ja, aber Helmut hat das jetzt natürlich nie erwähnt. Ja. Wahrscheinlich werden da Tausende geflossen sein. Und das Problem ist, man spielt da mit Hoffnung. Also dieser Hammer verkauft Hoffnung.
Ja.
Hoffnung, die es nicht gibt in einem Fall, wenn man eben seine Medizin anwendet oder seine Pfuscherei anwendet, würde ich am liebsten sagen. Und das ist für mich eines der dreckigsten Geschäfte der Welt. Weil auch so wie bei dieser Bekannten, da nehmen wir dir 10.000 Euro Hausnummer ab und der Schwester darf ein paar Schwingungen empfangen in unserem Gewölbekeller und wird vielleicht geheilt werden oder der Krebs wird kleiner.
Ja, natürlich. Ich kann ja die Leute zu einem gewissen Grad verstehen, wenn man so eine Situation ist, in so einer verzweifelten Situation.
Ja, natürlich probiert man alles.
Alles. Ich kann es ja verstehen und dann ist natürlich, man glaubt dann auch eher Dinge, weil man sie halt glauben will und man ist dann vielleicht, da hat dann nicht so den Blick für Vernunft und für Wissenschaft. Ich kann das alles irgendwie nachvollziehen, aber ja, irgendwann kommt halt der Punkt, wenn schon von außen so viel, ja, kommt, dass das nicht richtig sein kann, muss ich doch irgendwann einmal als Mensch erkennen, okay, da kann was nicht stimmen. Und ich bin absolut nicht gegen alternative Medizin, weil ich denke mal, okay, wenn alles andere ausgeschöpft ist. Es gibt
Naturmittel, die nicht schlecht sind. Honig, es gibt so viele, bei Husten oder sowas.
Natürlich, und es gibt ja auch das ist ja auch bewiesen, dass positiv denkende Krebspatienten eher besser geheilt werden. Da gibt es, weiß nicht was für Studien dazu. Alles schön und gut, aber ja, es gibt halt manchmal den Punkt, wo nichts hilft, außer aggressiv dagegen zu arbeiten.
Nein, es ist, also mir hat es so viel betroffen, der Fall. Mir hat es dann auch noch zum Reden und Nachdenken angeregt. Ich habe viel mit Robert über das Thema geredet, weil es mir einfach so weh tut, weil sie einfach Leid betrügen, weil sie Leid mit Hoffnung spülen und zum Schluss Leid sterben lassen. Das Traurige ist, wenn die Menschen dann sterben, die mit dieser neuen germanischen Medizin geheilt wurden, sagen wir, eine Therapie gehabt haben, die sind tot und man kann immer sagen, ja, ihr seid zu spät gekommen.
Ja, super.
Das ist es eben. Man wird es nie auf das zurückführen können. Zumindest nicht für diese Menschen, die an das glauben.
Ja.
Weil, wie du eben auch gesagt hast, es sterben ja auch Leute, obwohl sie ja Chemotherapie kriegen. Also es kann eben ja auch sein. Ja. Und genauso werden die das halt begründen.
Ja, schwieriges Thema und ein sehr emotionales Thema für mich. Also ich muss sagen, die ganze Zeit war ich ziemlich wütend, wie du
so ist es mir auch
Fall erzählt hast.
Ja. Aber jetzt kommen wir.
Nein, wir brauchen jetzt. Ah, du kommst noch dein Strafrechtscheck.
Genau. Lilas Wissensstunde. Wir haben noch immer keinen Namen.
Es ist Lilas Strafrechtscheck.
So, Frau Lehrerin, welcher Paragraph ist denn das, was ich dir jetzt überhaupt in dem Fall erzählt habe? Gibt es überhaupt, ist das strafbar? Also,
fahrlässige Körperverletzung?
Ja, nein, sie sind ja wegen Kindesentziehung und fahrlässiger Körperverletzung. Aber was hat Herr Dr. Hammer sie eigentlich zu Schulden kommen lassen? Ich hilf da aus.
Na.
Das ist der Paragraph 184 Strafgesetzbuch Kurpfuscherei. Das werden jetzt wahrscheinlich die wenigsten von uns kennen.
Auch die wenigsten Polizisten wahrscheinlich.
Ja, es ist jetzt auch nicht das, was jeden Tag angezeigt wird, muss man sagen.
Okay, ja.
Der Paragraph lautet, wer ohne die zur Ausübung des ärztlichen Berufes erforderliche Ausbildung erhalten zu haben, eine Tätigkeit, die den Ärzten vorbehalten ist, in Bezug auf eine größere Zahl von Menschen gewerbsmäßig ausübt, ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Monaten oder einer Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.
Ja, ich habe den Paragraphen in der Polizeischule für die Dienstprüfung gelernt, aber natürlich nie gebraucht. Gott sei Dank, aber.
Was heißt das also? Das heißt, ich darf kein Arzt sein oder zumindest muss man die Approbation erzogen worden sein, dann bist du ja auch kein Arzt mehr. Ich muss das an mehreren Menschen durchführen, also nur weil ich dir jetzt einmal einen Tipp gebe, du nimm deinen Honig gegen Husten, wird ich nicht der Kurpfuscherei angezeigt werden, aber wenn ich das, da kommt das nächste Wort dazu, gewerbsmäßig mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der ganzen Nachbarschaft sage, kommt zu mir, es kostet euch, 50 € pro, Einheit und ich gebe euch Tipps, wie ihr gesünder werden könnt.
Genau, gewerbsmäßig heißt immer, ich verlange ein Geld für eine Tätigkeit.
Ja, genau.
Oder und verdiene das durch diese Handlung.
Und es muss sich halt auch immer wiederholen sein. Eine fortlaufende Einnahmequelle.
Genau.
Ja, das heißt, wenn ich das eben mache, dann mache ich Kurpfuscherei.
Du bist eine Kurpfuscherin.
Genau. Und es gibt aber da viel, viele Fälle. Ich habe dann auch nachgelesen, es ist ja nicht nur Dr. Hammer da beschuldigt bzw. verurteilt worden. Es gibt da einen Haufen Leute, die einfach so quasi sagen, Medikamente. Man braucht keine Medikamente, kommt zu mir, ich heile euch mit, wie wir jetzt erwähnt haben, Schwingungen, Wahrsagerei, Hokuspokus oder irgendwelchen zusammengestampften Pflanzen, wo man sagt, okay, bevor du eine Chemotherapie machst, trinkst 3 Esslöffel Löwenzahn von dem oder so, irgendwas in die Richtung, das ist alles Kurpfuscherei.
Aber wenn das jetzt zum Beispiel staatlich anerkannte, ich weiß nicht, da gibt es ja so spezielle Ausbildungen für Heilpraktiker. ja, keine genau. Ärzte. Dann ist es ja nicht, dann kann ich schon dorthin gehen und die dürfen mir Geld verlangen und
ja, genau.
Keine Kurpfuscherei.
Ja, wenn ich jetzt was
Müdigkeit bekämpft, sagen wir Müdigkeit. Ich bin ständig müde und ich gehe zu einer Heilpraktikerin oder einem Heilpraktiker und sage ja. Und die sagt mir dann, ja, ich lege die Hände auf und dann bist du immer so müde. Und das ist offiziell, dann ist natürlich keine Kurpfuscherei.
Genau, wenn es uns dann keine, sagen wir so, andere Krankheitsbilder gekoppelt ist zum Beispiel. Ja. Aber wenn ich jetzt eine chronische Darmentzündung habe und ich gehe zu derselben Frau und sage, bitte leg mir die Hände auf, dass meine chronische Darmentzündung aufhört, dann ist es Kurpfuscherei.
Okay.
Natürlich muss ich dafür Geld auch noch verlangen und muss es bei mehreren Menschen machen.
Okay, alles klar.
Da gibt es schon einige Rechtsprechungen, aber ich habe mir die jetzt bewusst nicht ausgesucht, weil ich müsste mich echt viel einlesen in das und ich glaube, das wird den Rahmen des Podcasts einfach sprengen.
Ja, weil ich wäre jetzt für eine nette Abschlussanekdote, damit meine Wut wieder ein bisschen weniger wird, die in meinem Bauch lodert.
Wir haben heute übrigens eine ziemlich lange Folge, aber okay, der Fall war ja sehr groß.
Und spannend.
Eine Abschlussanekdote. Jetzt wollte ich dich mal fragen, Hanna, als du früher fortgegangen bist, also feiern gegangen bist, wie man in Deutschland sagt, was hast denn du an den Füßen gehabt? Was hat man da anzogen?
Schuhe.
Ja. Ach, was, ihr wart's noch nicht Neandertaler? Ja, dass du Schuhe angehabt hast, das habe ich schon gewusst, aber welche Schuhe?
Ja, das ist ja nicht so bei uns Waldviertlern, weißt du, wir sind immer ein bisschen hinten nach.
Gut, aber selbst im Waldviertel, was habt ihr da angehabt?
Ich glaube, in meinen Fortgeh-Anfangszeiten waren es immer Converse.
Echt jetzt?
Ja. Bei unseren Bauernfesteln, weißt du, wie wir da ausgeschaut
haben? Ja, und wenn du in die Disco gegangen bist?
Bei uns gibt es keine Disco. Bei uns im Waldviertel gibt es genau eine Disco und da war ich einmal.
Gut, hast du eine Disco mal von innen gesehen?
Lila, bitte, ich bin Wienerin.
Ja gut, dann warum muss ich die jetzt so jedes Wort aus der Nase ziehen? Wir sind
ja
hier bei
einer Einvernahme. Ja, natürlich war ich schon mal...
Mir kommt gerade vor, die Hanna muss am Mord gestehen und ich muss ihre jedes Detail rausziehen. Gut, und was hast du in dieser Disco angehabt?
Also, wie ich mit so 16, 17, 18 fortgegangen bin, noch bei uns am Land, da waren es Converse. Und dann, ja, sonst meinst du irgendwelche Sneakers an, die jetzt nicht
trotzdem kommen. Sneakers?
Ja, ich bin absolut, ich ziehe keine selten hohe Schuhe an.
Bei mir war das voll wichtig, immer hohe Schuhe zu tragen.
Ich weiß, ich habe deine hohen Schuhe schon mal tragen müssen.
Ja, ich meine, ich habe sie jetzt nie wieder getragen, weil ich erstens Discos nicht mehr von innen sehe und zweitens einfach schon, ja, das gar nicht mehr kennen. Aber das war bei mir gar nicht so. Also man hat immer hohe Schuhe anzogen, wenn man fortgegangen ist. Das war quasi das Nonplusultra.
Vielleicht warst du ja einer dieser coolen Mädels und ich war einer dieser Opfermädels.
Na, schwöre, was wirklich?
Haben alle bei euch?
Alle.
Echt, bei uns haben alle Mädels eigentlich Sneakers angehabt.
Das hat mich.
Du musst bedenken, unsere Festeln, unser Fortgehen war.
Ja, da war ich so nichts asphaltiert bei euch, oder?
Ja, da bist du am Feld, bist du fortgegangen. Na wirklich, am Feld, da ist Stroh gelegen. Ich meine, das war von den Landjugenden organisiert, irgendwelche Feuerwehrfesteln und Jugendfesteln. Ja, okay, vielleicht manchmal haben wir so eine Halle gehabt oder so. Das war schon betoniert, ja. Das ist den Schweinestall gefeiert. Aber, aber manche Festeln waren auf so halt auf einer Wiese.
Also, ich habe eigentlich.
Hohe Schuhe echt unpraktisch.
Ich habe jetzt eigentlich von Discos geredet. Also, ich war letztens in einem Disco, ein paar Fotos machen und da ist mir eben aufgefallen, dass die ganzen Mädels Abendkleidchen oder Kleider anhaben mit Sneakers.
Und das ich habe also auch in Wien, wenn ich jetzt noch fortgehe, ab und zu kommt das vor, habe ich meistens, okay, vielleicht Schuhe mit einem leichten Absatz, aber meistens halt auch Sneakers. Wenn der Plan besteht, dass es ein etwas längerer Abend wird mit eventuell mehr Flüssigkeit, dann brauche ich ja flache Schuhe.
Ja, jetzt ist es mir eh klar, dass du flache Schuhe anhast. Jetzt würde ja ich mir ja nicht einmal mehr anziehen. Ich würde mit meinem Gassi-Gig fortgehen, weil alles andere ist so aufwendig.
Aber ich schwöre, Lilas hohe Schuhe sind Waffen.
Aber in denen sind wir Waffen. Früher sogar gelaufen, ja, aber wir sind halt...
Nein, das kannst du mir nicht erzählen.
Doch, wir sind da, wir haben getanzt, wir waren sogar betrunken in diesen Schuhen, also das ist alles gegangen und die habe ich stützen müssen, weil du fast umknackst.
Wir haben ein Fotoshooting gemacht und ich habe Lilas Schuhe anziehen müssen und ich konnte nicht darin stehen, es ging nicht. Ja, wie lange habe ich es geschafft? 2 Sekunden?
Ich habe nicht wirklich
wie der schiefe Turm von Pisa bin ich da gestanden.
Du bist dann so gefahren, dann sage ich so zu meinem Mann, hat die sich nur so blöd angestellt oder kann die das wirklich nicht?
Wird schon wieder nur ich gehatet da.
Wahnsinn. Gut, da diese Folge schon sehr lang ist und wir hoffen, dass euch Spaß gemacht hat.
Außerdem muss ich jetzt mit der Lila ein Privatgespräch darüber führen, wie sie mich da immer darstellt im Podcast, als wäre ich das der Opfer.
Das stimmt immer. Du hast gerade erzählt, dass du in der Schweinedisco gefeiert hast.
Ja, und dass du einen Kontrollzwang hast, schneiden wir immer raus aus der Folge.
Das stimmt ja gar nicht, haben wir gar nicht. Bei den Geschenke auspacken haben wir das drin gelassen.
Ich finde, wir sollten das viel öfter erwähnen.
Gut, wir werden das jetzt in einem Kampf ausfighten, hier im Tonstudio.
Nein, wir hören jetzt.
Ding, ding. Nominiert uns für den Podcast.
Ah ja, genau.
Den Link in den Shownotes, bitte.
Lila, du brauchst nicht ins Mikrofon schreien.
Doch, wenn es laut ist, hören die Leute es eher.
Ja.
Wir wünschen euch noch einen wunderschönen...
Moment. Wir müssen ja noch kurz auf unsere Instagram-Seite hinweisen.
Mhm, dann weis hin.
Also folgt uns bitte auf Instagram unter Mordgeschichten Österreich und Österreich mit OE geschrieben.
Genau. Gut. Und wir hören uns wieder in einer Woche.
Nein, eigentlich sogar kürzer, weil wir haben heute Sonntag und am Freitag kommt schon die nächste Folge. Und da erzähle ich dann wieder meinen Fall.
Wie gewohnt droppen wir jetzt jeden Freitag wieder. Außer es kommt zu Verzögerungen, dann erfahrt ihr das auf unserer Instagram-Seite.
Was? Tschüssi, Baba.
Tschüss, Bravlem. Baba.
Ciao.